Willkommen zu Management for Nerds von Adjovo. Vielen Dank für deinen Vortrag.
Ja, das war kurz und gut. Hallo. Volles Haus, das finde ich auch total gut. Ich bin Adjovo und bin vom C3D2 und vom CCCP und von der Seabase und aus diesem Chaos. Und heute hier in meiner Eigenschaft als Mitglied einer kleinen Gruppe von Leuten aus unseren Kreisen, die sich darum bemühen wollen, Organisationen und das Arbeiten darin zu verbessern. Und ich habe es mal etwas ironisch genannt, Phänomene der Mensch-Manager-Interaktion. Wir haben noch keinen Namen als Kollektiv, darum in Klammern Management für Nerds. Vielleicht wäre Management Nerds mal ganz gut. Ich bin eine von zwei öffentlichen Personen dieses Kollektivs. Die andere ist Pico, vielleicht den einen oder anderen bekannt, aber nicht auf dieser Veranstaltung. Was machen wir? Ein bisschen Theorie. Was ist Organisationsentwicklung, wie es offiziell heißt, oder OD, Organizational Development? Fachbegriff. Also die Wissenschaft und die Kunst der Intervention in die Kommunikation, Interaktion zwischen Teilnehmern einer Organisationsstruktur, wie immer sie sein mag. Also aus der Soziologie kommend, die üblichen Akteure und Formen sind so die bekannten Unternehmensberater, die ganz großen so, um einmal McKinsey und so weiter gesagt zu haben. Ich sage noch ein paar mehr Markennamen und ganz viele kleine. Manche Firmen halten sich auch eigene Gruppen von Menschen, die sich mit solchen Fragen widmen. Und wir sind so ein bisschen die Nerd-Variante davon. Warum ist das nötig? Naja, so ähnlich wie in der Werbebranche, so hat die Branche derjenigen, die sich um das Verbessern von Arbeiten in Organisationen kümmern, ein Marketingproblem und ein Fassadenproblem. Sprich, da wird ganz, ganz viel Arbeit und Energie drauf verwendet, Leistungen zu verkaufen, teure Beratertage zu verkaufen und so weiter. Und das Ergebnis ist dann manchmal zweitrangig und es sind auch immer Machtinteressen im Hintergrund. Ich werde darauf zu sprechen kommen. Unser kleines Kollektiv versucht so am Rande, da wo es gut ist, da zu wirken, wo wir uns auskennen, nämlich da, wo so der gemeine Nerd auf den üblichen Manager, meistens deutschen Manager, trifft. Und irgendwie, ich habe das 30 Jahre lang beruflich gemacht, irgendwie hat sich nicht so viel geändert, was auch gut ist, weil man nämlich Werkzeuge entwickeln kann, die vermutlich auch die nächsten Jahrzehnte irgendwie nützlich sind. Und warum so ein alter Sack wie ich jemandem, der heute angefangen hat, auch erzählen kann, was er tun sollte, damit es besser wird. Ist ja nicht überall so. Was passiert da? Wir fangen tatsächlich an mit Spiele spielen. Ich weiß nicht, ob einige dabei waren. Wir haben hier was probiert. Ein Spiel zum Erlernen von Netzwerktechnik von Bücherratten Susanne. Die hat, ohne groß zu erklären, was sie macht, und das ist Teil der Kunst, symbolisch ein Netzwerk auf den Boden geklebt, hat Teilnehmer auf Stühle gesetzt und an bestimmte Punkte gesetzt, hat ihnen einen Zettel gegeben, wo drauf steht, das sollst du tun. Und dann waren sie eben ein Sender, ein Empfänger, ein Router, ein Paket und hatten eine Package Lifetime und alles Mögliche. Und nach 10 Minuten rumstehen, was zur Hölle, was soll das hier, haben die Leute angefangen, miteinander zu spielen. Und erst hinterher haben wir ihnen erklärt, dass sie gerade gelernt haben, wie TCP und UIP geht und sowas alles. Und das kann man natürlich auch gut mit Managern machen, das wäre schon so ein Beispiel, um zu fördern, dass sich Menschen besser verstehen. Worum geht es? Es geht um Kommunikation, um Macht, um Struktur und um Konflikte in Organisationen, die wir bei Bedarf aufdecken und moderieren und bearbeiten. Es geht darum, Abhängigkeiten zu erklären, auch im IT-Sinne. Ihr wisst das, nämlich die transitiven Abhängigkeiten stellen sich manchmal erst raus, wenn es schon recht spät ist im Projekt. So ist das in manchen Organisationen auch. Wir schaffen ein bisschen sichere Räume, ne? Das ist ja auch sowohl für den Manager wie auch für seine Mitarbeiter oder für den Teamlead oder den Lead Dev und so weiter oder gar den Marketingbeauftragten in der IT-Firma nicht so ganz einfach, seine Dinge zu äußern und in manchen Organisationen leider auch ein Risiko. Es ist nicht überall erlaubt, an seinem Arbeitsplatz Fehler zu machen, jedenfalls nicht offiziell. Da muss man sichere Räume schaffen. Wir wollen Sensibilität und Akzeptanz fördern, so ähnlich wie dieses traditionelle Koch-Kellner-Problem. Wer von euch mal in der Gastronomie gejobbt hat, kennt es. Es gibt so Berufsgruppen, die grundsätzlich immer Konflikte miteinander haben. Gibt es halt auch ein Manager-Nerd-Problem, sag ich mal. In welcher Ausprägung auch immer. Wir können ja nachher drüber sprechen. Ich wollte euch hier nicht 40 Minuten beschallen, sondern 20 und dann mal hören, was so passiert da draußen bei euch. Es hat auch einen Sinn, einen betriebswirtschaftlichen Sinn, nämlich die Produktivität zu erhöhen. Also auch wir können das nun nicht für 0 Euro erledigen. Und ich kann Managern immer guten Gewissens sagen, naja, wenn sie aus ihrem Budget ein paar tausend Euro nehmen für diese Maßnahme hier, dann kann ich Ihnen, glaube ich, aus Erfahrung versichern, dass die Arbeitsproduktivität zumindest um die paar Prozent ansteigt, die dieses bisschen Geld rechtfertigt. So denken halt die Manager und die Betriebswirte. Ich bin von Anfang auch einer. Ich habe tatsächlich mal BWL studiert und abgeschlossen, als das noch eine Qualifikation war. Und es geht... Naja, da hatte man im Nebenfach noch Wirtschaftsinformatik, Wahlfach. Da bekam man einen Account beim Wissenschaftlichen Rechenzentrum. Und der Code war so auf Karten, so Fortran 4. So, ne? Also da war der Informatiker noch ein Mensch im weißen Kittel mit Krawatte und so. Ja, und es geht darum, Ziele und Wege zu klären. Also warum machen wir das hier eigentlich? Ich werde nochmal darauf zu sprechen kommen. Darüber ist man sich ja keineswegs einig. Und zum Teil sind die auch durchaus divergierend oder jedenfalls auf Gegenseitigkeit angelegt, die Interessen. Es geht darum, Verständnis zu schaffen. Wodurch macht man das? Ich will das mal illustrieren. Also es gibt ja Menschen, die trotz hoher Intelligenz irgendwie das mit der doppelten Buchführung nicht verstanden haben und nie verstehen werden, so wie andere Leute mit hoher Intelligenz aus Managementkreisen niemals Git verstehen werden. Denken Sie. Und es kann ihnen geholfen werden. Coder können diese mittelalterliche Technik erlernen, indem man einfach sagt, okay, in was codest du so? Rust, Python, okay, egal in was. Wir erklären dir jetzt ein paar Grundlagen und du schreibst jetzt bitte mal heute Nachmittag ein Stück Software, was Buchführung erledigt. Auf die Weise kann man nämlich lernen, wie das geht. Und das geht erstaunlich gut, denn schließlich ist das dafür ja gemacht worden, so im 16. Jahrhundert mit Papier, Bleistift und dicken Büchern und knapper Tinte auszukommen. Und Manager lernen, wie Software entsteht. Vielleicht muss man ihnen nicht unbedingt beibringen, wie man irgendwas codet, aber man kann ja sagen, okay Manager, was machst du den ganzen Tag? Mit Excel-Tabellen rumopern, das ist wunderbar. Die haben verschiedene Versionen und du arbeitest auch in einem Team. Jetzt bringen wir dir bei, wie man kollaborativ an einer Excel-Tabelle arbeitet und diese versioniert und Pull-Requests und so weiter. Und dann fühlen sie so langsam, wie so Software entsteht und was so die Probleme sind, so Race-Konflikts und all sowas. Der dritte wichtige Punkt neben Verständnis ist, Menschen dazu zu befähigen, etwas über sich selbst zu lernen. Ja, wer bin ich eigentlich? Wie funktioniere ich eigentlich? Da gibt es Tests und Werkzeuge und Fragebögen, alles Mögliche. Gute und schlechte, seriöse und unseriöse, einfache und schwierige. Und je nachdem, was das Problem ist oder zu sein scheint, kann man die einsetzen. Die meisten sind heutzutage auch Open Source und ganz gut abgehangene Technik. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig Menschen über sich selber wissen oder zu wissen glauben und über das Funktionieren ihrer Mitmenschen. Und wir kennen es auch alle in unseren Kreisen, gibt es halt auch Menschen, die sind auch als Nerd geboren oder einer geworden, weil diese Geschichte mit der Human-Human-Interaktion ja auch so ihre Schwierigkeiten hat und wir haben vielleicht auch ein paar Antennen anders ausgebildet als andere Menschen. Auch das machen wir. Also ich helfe gerade einem Team von sehr neurodiversen Menschen, sehr schwierige Software zu erstellen und man kann immer wieder was dabei lernen. Und wir helfen Teams und ganzen Unternehmen, Ziele, Wege und Feedback-Prozesse zu klären. Also weil was macht man eigentlich, wenn man sich zusammentut und irgendwo arbeiten geht oder zusammen ein Unternehmen hat oder auch ein Team ist? Man klärt ausgesprochene oder unausgesprochene Ziele und versucht, die irgendwie zu erreichen. Und irgendjemand, in welcher Form auch immer, hierarchisch oder nicht, muss sagen, machst du deine Arbeit gut im Sinne dieser Ziele, die ich glaube, dass sie die gültigen sind? Oder nicht. Und so ganz ohne Input geht es auch nicht. Vermittlung nützlichen Orientierungswissens, klingt so ein bisschen theoretisch. Es ist immer wieder erstaunlich, wie nützlich es doch ist, wenn man IT-Lern die Politik und Theorie der Kostenrechnung beibringt. Also einfach illustriert, indem ich einfach annehme, wie lange ein Stück Hardware genutzt wird und deswegen bestimme, wie viel Werteverzehr ich in meiner Buchführung abbilde, kann ich natürlich auch bestimmen, ob sich irgendein Projekt oder die Anschaffung von einem Stück Hardware lohnt oder nicht lohnt. Und durch das Aufdecken oder Nicht-Aufdecken meiner Annahmen, das ist ja bei Software manchmal auch so, kann ich Politik betreiben, indem ich sage, das rechnet sich nicht. Also ich kann dir fast alles so rechnen, dass es sich nicht rechnet, überhaupt kein Problem. Und umgekehrt. Es wird auch jede Menge Bullshit, je größer die Firma ist, jede Menge Bullshit finanziert, weil ich kann ja auch alles so rechnen, dass das, also unsere Zukunft ist so hell, wir brauchen Sonnenbrillen, aber sofort. Überhaupt kein Problem und in dem Ruf stehen ja die Controller und BWLer auch so ein bisschen. Und apropos Controller, falls ihr mit einem zu tun habt, findet mal erstmal raus, welchen Ausschnitt der Realität der eigentlich betrachtet. Wenn ich irgendwas kontrolle, dann sage ich ja nur Plan, Wirklichkeit und versuche das irgendwie zu synchronisieren. Aber welchen Teil der Wirklichkeit ich eigentlich dafür benutze, das ist manchmal nicht so ganz klar. Und das sollte man vorher klären. Überhaupt Gewohnheiten und Traditionen der Betriebswirtschaft, so ähnlich wie bei Software auch, ist es manchmal ganz gut, dass die Benutzer nicht so genau wissen, wie diese zustande gekommen ist. So ist es auch mit Budgets und Plänen und Bilanzen und Kostenrechnungen und Deckungsbeiträgen. Da gibt es halt auch Gewohnheiten. Ich sage euch ein populäres Beispiel. Vor 20 oder 30 Jahren fingen in dem Fall die Volkswirte damit an, von Shareholder Value zu reden. Und haben gesagt, hier, also der Wert irgendeines Stück Unternehmens, gehandelt auf einem Markt, könnte sich so und so berechnen. Und haben alle möglichen völlig neuen Dinge in diesen eigentlich alten Buchhalterbegriff reingelegt. Shareholder Value war mal ein Hilfsbegriff der Buchhalterzunft. Und jeder wusste ungefähr, wie das berechnet wird. Und dann hatte man so eine Kennzahl. Und dann haben schlaue und vielleicht auch nicht immer ganz gutwillige Leute im eigenen Interesse angefangen, das einfach umzudefinieren. Und solche Vorgänge muss man wissen, wenn man verstehen will, was eigentlich der Konzernchef sagt, wenn er in seiner jährlichen State of the Union Address im Unternehmen irgendwie sagt, wir wollen den Shareholder Value erhöhen oder sowas. Also Verständnis schaffen untereinander ist tatsächlich wichtig. Ach ja, halt, ich war etwas zu schnell. Institutionalisierte Feedback-Prozesse. Ich weiß nicht, wer von euch mal in einem größeren amerikanischen Unternehmen gearbeitet hat. Da ist das häufiger ein bisschen Unternehmenskultur, so das quartalsmäßige Feedback-Gespräch mit meinem direkten Vorgesetzten, was nach einem Formular abläuft, entweder auf Papier oder aber in SAP oder was immer man so macht. Und natürlich ist auch das von beiden Seiten hochgradig manipulativ. Auch über sowas muss man aufklären. Ein etwas softeres Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ein paar von uns im Team auch, ist das Thema Arbeitsklima oder früher hieß das in Deutschland Betriebsklima. Das ist aber ein bisschen eng. Betriebsklima meint so Stimmung und wie geht's mir denn so. Arbeitsklima ist dann schon ein bisschen konkreter. Und meine Lieblingsdefinition von Glück im Sinne des Arbeitsklimabegriffs ist es handelt von dem Gefühl, in Gemeinschaft wirksam sinnvolle Dinge zu tun. Da ist eigentlich alles zusammengefasst. Das Erste ist wichtig, es geht darum, dass man das Gefühl hat. Das muss nicht unbedingt real nachprüfbar sein. Aber meistens fühlen sich meine Mitarbeiter, Kollegen, Teammates und so weiter wohl, wenn sie das Gefühl haben, irgendwie in Gemeinschaft, also auch der größte Eigenbrötler, der größte Loner, will schon das Gefühl haben, dass er irgendwo schon dazugehört, auch wenn er vielleicht in Ruhe gelassen werden will. Aber so irgendeine Form von Zugehörigkeit wollen fast alle. Also das Gefühl in Gemeinschaft wirksam, also das, was ich tue, hat auch eine ganz konkrete Auswirkung. Wie gut die ist dahingestellt. Aber es ist jetzt nicht egal, ob ich diese Zeile Code hier committe oder nicht. Ja, das ist wichtig. Wirksam, sinnvolle Dinge zu tun. Sinnvoll im Sinne von, ich weiß, ich muss nicht unbedingt 100% davon überzeugt sein, vielleicht auch 50%, aber ich weiß zumindest, worin die Leute, die mich bezahlen oder die Leute, mit denen ich arbeite oder die Leute, die mir meine Daten geben oder die Leute, die meine Software benutzen, ich weiß, wozu die das brauchen und worin der Sinn des Ganzen liegt. Das ist nicht überall der Fall oder nur in unterschiedlichem Maße. Es gibt erstaunlich viele Leute, die seit Jahren schon nicht mehr wissen, warum sie das eigentlich machen, was sie da tun. Also das Gefühl, in Gemeinschaft wirksam sinnvolle Dinge zu tun. Wenn du das schaffst, so als Manager bei deinen Mitarbeitern zu erzeugen und zu maintainen und zu revidieren, das muss man ja auch immer ein bisschen unterhalten, dann bist du wahrscheinlich im Sinne eines produktiven Arbeitsklimas ein guter Manager. Man kann das auch juristisch sehen. Wir haben ja ein ganz althergebrachtes Arbeitsrecht in Deutschland zum Beispiel, stammt das aus Kaiser Wilhelms Zeiten und wurde in der alten Westbundesrepublik in den 50er Jahren von alten Juristen, die damals schon tätig waren, auf sehr konservative Weise in Gesetze und in Gerichtsurteile gegossen. Das ist recht altertümlich und lässt sich nur sehr, sehr schwer verändern. Wer von euch schon mal irgendwie gegen seinen Willen gekündigt wurde und dann mit Kündigungsschutzklagen und so weiter zu tun hatte, der weiß, nach was für Maßstäben das zum Teil geht. Die waren schon antiquiert, als unsere Großeltern da gearbeitet haben. Nüchtern betrachtet pflege ich immer zu sagen, ein Arbeitsvertrag ist eine Vereinbarung unter Erwachsenen, also unter Leuten, die wissen, was sie tun. um gegenseitige oder gemeinsame Ziele zu erreichen. Das Wichtige ist gegenseitig oder gemeinsam. Beides ist vorhanden. Ein gegenseitiges Ziel ist, ich erstelle Software, du darfst sie vermarkten und mit Gewinn verkaufen und ich kriege dafür von dir Geld. Das sind unterschiedliche Ziele, die hängen aber voneinander ab. Also so ein Bargain. Und es gibt hoffentlich auch gemeinsame Ziele. Also beispielsweise, wir sind ein Unternehmen, was Software für sinnvolle Zwecke herstellt und das auch noch in gut. Das wären gemeinsame Ziele. Und wenn es dann auch noch wahr wird, oder zumindest in hohem Maße wahr wird, dass diese Ziele auch erreicht werden, dann ist das gut. Solche mehr grundsätzlichen Fragen sind wichtig, weil daran kann man aufhängen, wenn man Manager sagt, mach das oder das mal anders. Man muss auch mal fragen, wieso eigentlich. Deswegen. Auch auf individueller Ebene ist das bei Mitarbeiter und bei Manager immer ganz interessant. Ihr könnt gedanklich mal die Übung machen und wenn ihr wollt, auch mit einem Blatt Papier oder einer Tabellenkalkulation selber machen. Fragt euch mal, was ihr den ganzen Tag so im Durchschnitt an eurem Arbeitsplatz tut. Dazu muss man manchmal so einen Monat lang mal das so ein bisschen tracken. Und dann schreibt man wirklich mal konkret auf, also ich code, ich nehme an Meetings teil, ich beantworte E-Mails, ich schreibe E-Mails und so weiter. Also relativ kleinteilig mal so aufschreiben, was mache ich eigentlich alles konkret. Ich mache Reportings, ich sitze im Feedback-Meeting mit meinem Manager und so weiter und so weiter. Anschließend macht ihr dahinter zwei Spalten. Und da schreibt ihr rein, ich habe es hier mal genannt, Fun und Profit. Fun, Spaß, ist das, was meinen Zielen dient, was ich auch gerne mache, wo ich Freude bei empfinde, wenn ich es tue und wo ich auch noch weiß, zu welchem Ziel. Und dessen bin ich mir bewusst, das ist vor allem mal mein Ziel. Und Profit ist das, wo ich sagen kann, okay, das ist gut fürs große Ganze. Ja, das finde ich sinnvoll, das mache ich, weil es nun mal sein muss. Das muss nicht unbedingt irgendwas ganz Tolles sein, aber wenn ich verstehe, okay, ich muss jetzt dieses Formular ausfüllen, damit der Controller das beim Rechnungswesen abgeben kann, weil wir brauchen das für unsere Körperschaftssteuererklärung, dann ist das zwar nicht sehr spaßig, aber jedenfalls irgendwie sinnvoll im Sinne von, es dient dem regelkonformen Weiterexistieren dieses Unternehmens. Und erstaunlich oft fragen sich Leute, Fun, naja, nicht so, und warum eigentlich auch nicht, also weder Fun noch Profit. Das kommt immer mal vor. Die Frage ist ja dann, was mache ich damit? Gerade wenn ich entscheiden muss, mache ich das selber oder frage ich andere, ob sie es machen oder delegiere ich das qua Macht woanders hin? Ist natürlich doof, Sachen zu delegieren, an denen ich Spaß habe. Und ich mache vielleicht auch zuerst die Sachen, die mir Spaß machen, am besten zuerst die Fun und Profit, die mir Spaß machen und die auch sinnvoll sind und sowieso gemacht werden müssen. Und dann die Sachen, die zwar kein Fun, aber irgendwie Profit sind. Und bei denen, die weder noch sind, frage ich mich, wieso eigentlich? Vielleicht probiere ich mal aus, das einfach mal nicht zu machen, mal zu gucken, was passiert. Ja, das ist tatsächlich immer wieder erstaunlich. Sagen Manager auch häufiger mal, ach ja, müssten wir jetzt eigentlich, aber ach, das haben wir letztes Mal auch nicht. Ne? Je größer die Organisation, desto öfter. Also diese Übung, die ist tatsächlich erhellend und ich mache die manchmal mit Managern so im Monatsrhythmus. Und wir gucken immer wieder drauf, was hat denn da gestanden und versuche das sozusagen zu verbessern. Und auch so das richtige Delegieren und das Setzen von Prioritäten. Ne? Was ist Management? Zu entscheiden, selber machen oder wer macht was und vor allem in welcher Reihenfolge, mit welcher Priorität. Also zeitlich, wie dringend ist irgendwas oder auch wichtig, also wie wesentlich ist das? Und natürlich auch immer auskämmen. Also nichts ist schlimmer, als wenn deine Leute zu 50% Dinge machen, die schon lange nicht mehr wichtig sind. Und so richtig krank macht eine Organisation, wo man die nicht abschaffen kann. Und gibt's immer wieder mal. Probiert das aus. Wie kommt es nun dazu, und damit habe ich meine 20 Minuten auch fast voll, wie kommt es dazu, dass wir Leuten helfen? Also es gibt ja nun keine Werbung irgendwie, keine Ahnung, Nerd Management, Chaos Consult, irgendwas gibt es alles nicht. Also wir rechnen ab über die WTF-Genossenschaft. Und ansonsten kommen Leute wie ihr zu uns und sagen, ist der also eigentlich, ne? Also mein Chef bräuchte irgendwie auch mal einen Manager oder wir haben dies oder jenes Problem. Der Punkt ist nur, die Leute, die zu uns kommen, sind ja nicht diejenigen, die entscheiden, ob irgendwie Leute in ein Unternehmen reinkommen und dann da Dinge machen und womöglich auch noch Geld dafür kriegen. Also oft müssen wir erstmal erklären, wie denn das gehen könnte und ob das eigentlich nötig ist. Oder ob das auf ein Coaching für den betreffenden Nerd hinausläuft, was er denn machen oder nicht machen soll oder sie oder wie auch immer mit Pronomen benannt. Da könnte ich jetzt ganz viel erzählen, wie das alles funktioniert. Es ist so ähnlich wie mit dem Verkauf von Marketingdienstleistungen. Es gibt unheimlich viel Fassade, unheimlich viele Anbieter, in dem Geschäft und es ist sehr schwer herauszufinden, wer denn jetzt passt und nicht und seriös und unseriös ist. Es gibt Esoterik, es gibt, you name it, also die unglaublichsten Dinge. Und nicht immer wird ein Berater engagiert, damit tatsächlich jemand irgendwie sagt, wie es besser gehen könnte und das dann auch gemacht wird, sondern der Berater wird ja auch engagiert, damit der Manager möglicherweise seine Interessen durchsetzen kann, immer sagen kann, mein Berater hat auch gesagt. Ne? McKinsey hat berechnet, dass wir hier 20% Kosten sparen können. Ne? Dafür werden Berater manchmal auch bezahlt, das muss man eben wissen. Es gibt also Interessen dabei, es gibt Risiken. Ne? Klassische Beratersituation, möglicherweise ein mittlerer Manager engagiert einen und sagt, ach Mensch, das klappte dies und jenes nicht und man interviewt die Leute und macht so ein paar Gruppendiskussionen mit denen, macht ein paar Einzelinterviews und stellt alsbald schon so nach Bauchgefühl fest, okay, das Problem ist mein Auftraggeber. Was mache ich denn da? Ne? Den muss ich da irgendwo abholen. Da sieht man schon, es gelingt auch nicht immer. Und Leute finden das durchaus auch manchmal risikoreich. Das ist ja auch so eine Frage, wenn ich als Developer in einem Team arbeite, wo es mir nicht gefällt und ich habe vielleicht im Kontakt mit uns oder anderen das Gefühl, ich weiß auch warum und könnte ich das ändern, dann überlege ich mir ja trotzdem, will ich das jetzt wirklich machen? Und auch wir raten manchmal zu und manchmal ab, die Initiative zu ergreifen, je nachdem, mit wem man so spricht. Es kommt also meistens dazu, dass Leute, die üblicherweise nicht darüber entscheiden, ob solche Leistungen eingekauft werden, zu uns kommen und fragen, könnt ihr uns mal helfen? Und das Privacy-Problem ist auch recht groß. Also wie gesagt, bei uns im Team gibt es 2 öffentliche Personen. Ich bin eine davon. Und es ist auch nicht so fürchterlich bekannt, denn es ist oft sehr wichtig, dass Leute sich darauf verlassen können, dass ihre Probleme, die Probleme ihres Unternehmens dann mal in dem sicheren Raum bleiben, in dem man das bespricht. Ja. Was dann auch wieder ein Problem ist, wenn man so rausfinden will, was ist denn gut, was ist denn schlecht, was denken Leute. Aber letzten Endes funktioniert es so, dass Menschen auf uns hinweisen. Nun also zu uns hier, denn die ersten 20 Minuten sind jetzt um. Mal so Realitätscheck, Themen, Ideen und Bedarfe. Ich habe so ein bisschen versucht anzureißen, was so übliche Schwierigkeiten sind. Wir können vielleicht damit anfangen. Wer von euch hat den Eindruck, dass, also wenn ihr einen Manager oder einen Chef habt, wer von euch hat den Eindruck, dass der Manager, Chef, Managerin, was auch immer, vermitteln kann, was der Sinn und Zweck dessen ist, was ihr dort eigentlich tut? Wer kann singen? Und das sind gar nicht so wenige. Ungefähr ein Drittel, ja, teils. Ungefähr die Hälfte. Das ist ziemlich gut. Das hat was damit zu tun, dass in dem Raum, dass in unseren Kreisen Leute vertreten sind, die das auch ein bisschen brauchen, damit sie überhaupt gut arbeiten und wo man sich die Mühe machen muss. Das ist ja auch Arbeit für ein Management. Wenn ich dieselbe Frage stelle in einem Logistikzentrum von Logistikfachkräften, dann zeigen da vielleicht 10% oder 20% auf. Nicht, weil die Chefs da so unfähig oder so garstig sind, aber weil es einfach sich entweder, wie man meint, selbst erklärt oder einfach nicht nötig ist. Ne? Je mehr ich eine Arbeit kleinteilig mache und kontrolliere durch Zeitverbrauch oder Kostenverbrauch oder so, desto weniger glaube ich, als Manager der unteren Ebene, da irgendwie Vermittlungsarbeit leisten zu müssen. Und da kann man auch helfen, wenn man denen sagt, versuch das trotzdem mal, dann sind deine Leute wahrscheinlich zufriedener und auch produktiver. Ja, was sind so, fühlt euch angesprochen, was sind so Themen, wenn ihr wollt, könnt ihr das mal in den Raum rufen, die euch gerade interessieren. Da ist ja einer, der sagt...
Bevor wir das machen, einmal kurz die Frage ins Publikum. Wollen wir das mit in den Stream reingeben oder wollen wir das ohne Stream machen? Gebt mal Meinungen zu, ja, bitte nicht auf den Stream.
Mit oder ohne? Wer ist für mit? Mit Stream? Das ist die Hälfte. Gegen Stream? Das sind, ja, ein paar sind es.
Es sind mir zu viele, um das Ganze in den Stream reinzugeben. Okay. Es sei denn, wir fangen mit Stream erstmal an. Wäre das auch recht?
Okay. Ja, ist das okay? Und wenn einer sagt, bitte Stream aus, dann machen wir Stream aus. Also Grüße an den Stream, es geht hier um Privacy und so. Also wenn ihr über euren Chef lästert, dann macht das mit richtiger Verschlüsselung.
Genau, ich bin in einem multinationalen Großkonzern tätig, über die letzten Monate einige Entlasswellen und so weiter gehabt. Dementsprechend ist die Stimmung gerade ziemlich im Keller und direkt das Management, meiner Beobachtung nach, hat auch schon resigniert. Wo würdest du die Manager abholen oder wie nimmst du aktuell die Situation wahr?
Kommt auf den amerikanischen Konzern an. Man kann über Jahrzehnte immer wieder feststellen, welche Signale gesendet werden. Es gibt einen amerikanischen Automobilkonzern, da gibt es alle 15 Jahre, es ist ziemlich genau 400 Millionen Dollar, Euro, Pfund, egal, jedenfalls 400 Millionen Verlust. Das kann man ja bekanntlich politisch herstellen in einem Jahr. Und das ist immer die Ankündigung, im nächsten Jahr gibt es dann zwischen 20% und 30% Personalkürzungen. Warum ist das so? Weil so ein alter großer Konzern aus Erfahrung weiß, wenn ich nicht alle 15 Jahre mal im Durchschnitt 30% Personalumsatz habe, dann kann ich irgendwann zumachen. Weil in so einem Konzern natürlich sich immer jede Menge Arbeit ansammelt und Menschen ansammelt, die Arbeit tun, die eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Das ist halt der Fluch von Unternehmen, die ihre optimale Betriebsgröße lange, lange überschritten haben. Ja, was würde ich machen? Also ich würde genau das aufdecken und würde vielleicht die Altmanager fragen, haben Sie das schon mal erlebt? Und würde die alten Manager bitten, den jungen Managern zu sagen, alles schon mal da gewesen, erstmal keine Panik. Und die jungen Manager können dann mal fragen, okay, wie handhaben wir denn das jetzt, sodass nicht alle total deprimiert sind. Muss ja auch nicht jeder. Also wenn ich in einem Konzern arbeite, der gerade mal wieder seinen Teil-Life-Cycle erreicht hat und jetzt muss mal was Neues kommen, dann ist das vielleicht irgendwie der Gang der Dinge. Und vielleicht bin ich glücklicher, wenn ich feststelle, okay, will ich jetzt beim Rest weiter mitmachen und den nächsten Cycle machen oder will ich was anderes tun? Kann man ja machen. Rückfragen? Du nickst sehr, sehr verständig.
Ja, was würdest du jetzt einfach einem jungen Manager sagen?
Dem würde ich sagen, okay, habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen an deinen Chef sozusagen oder nicht? Wenn ja, dann mach das. Und wenn nicht, würde ich ihm vielleicht Tipps geben, wie er es auch, wenn er es direkt nicht kann, dann trotzdem schafft. So, ja. Das ist halt auch immer eine Kosten-Nutzen-Frage. Auch in so einem Management, wenn so ein Junior-Management, der so Tipps führt, das hält nicht jeder unbedingt für nötig, da große Informationsarbeit zu leisten oder so. Also vor allem dann nicht, wenn der Chef von dem Manager weiß, ach ja, das mal wieder, dann warten wir mal 5 Jahre ab, dann geht das weiter so. Ne? Es ist so ähnlich wie in Politik und Verwaltung. Politiker kommen und gehen und Verwaltung bleibt bestehen, so ist das in Konzernen auch. Kommt doch an, wo du da sitzt. Und natürlich auch, das ist auch so ein bisschen dieses Last in, First out. Also in so einem Konzern, wenn du lange genug da sitzt, auf irgendeiner Management-Ebene, dann braucht dich das zunehmend weniger zu interessieren. Noch so Themen? So direkte?
Themen ohne Stream.
Genau. Es gibt ja auch so Dinge, über die man ungern spricht.
War das jetzt mit oder ohne Stream?
Ohne Stream.
Eine Frage mit, dann ziehen wir die vor.
Okay.
Hallo.
Hi.
Kannst du gute weiterführende Ressourcen zu dem Thema empfehlen? Sowas wie ein Blog oder ein Buch oder irgendwas der Art?
Ein Blog oder ein Buch? Nee. Ich nehme es mal so auf, wir sollten vielleicht mal ein clandestines Pad aufmachen und eine Literaturliste der Management-Nerds auflegen oder so. Das Problem bei Literatur und auch bei Blogs ist einfach, unter dem 90% Stroh die Perlen rauszusieben. Also eigentlich müsste man, so ähnlich wie bei gewissen Lehrbüchern zu IT-Themen auch, ne, die immer irgendwie aus Verkaufsgründen so dick sind. Man muss immer wissen, wo das Stückchen ist, was tatsächlich gut ist und dann hast du anschließend ein Copyright-Problem. So ist das bei Management-Literatur auch und die leidet also eindeutig an 90% Aufblähung. Man kann, also wenn ihr in Konzernen arbeitet und mal wissen wollt, wie es gekommen ist, wie es nun mal ist in so einem Konzern, dann lest ein amerikanisches Buch aus den 60er Jahren von einem längst verstorbenen Managementberater namens Peter Drucker, The Effective Manager. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. 1964 oder 67 oder sowas. Relativ dünnes Buch damals noch. Da musste es nicht 1000 Seiten haben, damit es irgendwie seriös ist. Und der beschreibt da sehr, sehr trocken und auf sehr ernüchternde Art, was eigentlich die Aufgabe von einem gut funktionierenden Manager in so einem hierarchischen Konzern ist. Und das Ding ist 50 Jahre alt, über 50 Jahre. Und man kann immer noch ziemlich genau sehen, warum Dinge eigentlich so sind, wie sie sind. Also das wäre was Historisches. was ich tatsächlich empfehlen würde, wenn ihr in einem großen Konzern arbeitet, sonst ist das nicht nötig. Hm? Ja, da war jetzt eine Frage ohne Stream, da müssen wir auf den Knopf drücken.
Okay, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Entschuldigung an den Stream. Ab jetzt wird es gegebenenfalls persönlich. Insofern vielen Dank.
Okay. Okay, da wir ja so ein bisschen auf eine Art unter uns sind, also habt Mut, ja, keine Namen, keine Unternehmen, aber man hat nicht so viele Feedback-Gelegenheiten, also fasst euch ruhig ein Herz und erzählt mal, was gerade los ist. Vielleicht kommt ihr auch untereinander ins Gespräch. Ne? Es ist nicht immer nur der Typ, der alles weiß, die Ressource. Ich weiß auch nicht alles, aber es reicht ja allein schon, wenn Leute mit gemeinsamen Problemen mal zusammen irgendwas verbessern und verändern. Okay, die Frage.
Ja, also ich hatte in einem alten Unternehmen, wo ich jetzt nicht mehr drin arbeite und ich deshalb mehr damit rausgegangen bin, die Erfahrung gehabt, dass es immer mehr, also ich bin reingekommen, da hatten die 15 Leute und ich habe als Student Halbzeit die komplette IT dort gemanagt und das fand ich erst dann so richtig merkwürdig, als ich dann verstanden habe, okay, wenn jetzt aber bei denen also allein nur 3 Leute nicht mehr an einem Computer arbeiten können, weil ich nicht hinterherkomme, die zu fixen, dann verliert das Unternehmen so 500.000 Euro im Jahr. Und dafür, dass das halt ein mittelständisches Unternehmen mit 15 Mann war, damals, war das halt ein bisschen weird für mich, dass sie das so gehandhabt haben. Und als dann immer mehr Leute kamen, so 20, 25 Leute, habe ich dann gesagt, okay, wie wäre es denn sowas wie einen Windows-Server hier aufstellen? Weil wir haben hier ganz viele Leute Windows und ich tue alles aktuell noch manuell machen. Und die Antwort war, ja, wenn ich dir die 22.000 Euro in die Hand drücken würde, dann würdest du es immer noch von Hand machen wollen. Und darauf habe ich keine gute Antwort.
Nee, ich auch nicht. Und dann hast du einen Job gewechselt.
Ja.
Ja, alles richtig gemacht. Aber konkret, wahrscheinlich geht es dem Laden zu gut. Wenn die so viel Geld wegschmeißen können, okay. Dann war das entweder Politik oder egal. Ja. Ist jedenfalls nicht so selten. Das ist übrigens auch wichtig. Ne? Was soll man denn machen, wenn man mit seinem bisschen alleiniger Arbeitnehmer- oder auch Management-Erfahrung irgendwie, wie soll man denn wissen, was gut und was schlecht ist? Darum ist auch wichtig, dass auch unter uns mehr über sowas gesprochen wird. Okay, noch Fragen, so Themen. Ah, da ist was. Ja.
Was tue ich, wenn mein Manager offensichtlich dumme Entscheidungen trifft?
Definiere offensichtlich.
Also so, wir fangen ein neues Softwareprojekt an. Ja, lass das mal 2023 in VBA anfangen, weil der Chef kann VBA.
Ja, ist nicht so ungewöhnlich. Und was ist daran jetzt offensichtlich? Also aus seiner Sicht ergibt das doch Sinn.
Ja, aus seiner Sicht schon, aber wie kriege ich es hin, ihn davon zu überzeugen und ihn dazu zu bringen, solche Entscheidungen nicht zu treffen?
Ja, da müsstest du mir mehr über deinen Chef verraten. Zum Beispiel kann es ja sein, vielleicht ist der 5 Jahre vor seiner Verrentung und denkt sich, ich lerne jetzt nichts Neues mehr und ich setze das jetzt nochmal so auf wie damals und für 5 Jahre ist das noch gut genug.
Mein Chef ist kein ITler, aber Mitte 30.
Okay. Na, früh gealtert, ja. Kann schon mal passieren. Weißt du, wenn du lang genug dafür gestraft wirst, neue Dinge zu probieren, dann lässt es irgendwann. Also wie gesagt, hinterfrage den Eindruck offensichtlich. Das ist nicht so offensichtlich. Es gibt wahrscheinlich eine Motivation dafür. Also die vorsichtige erste Frage wäre, warum ergibt das denn Sinn, das mit dieser alten Technik zu machen? Möglicherweise unterliegt er auch Fehlannahmen und sagt, die meisten meiner Mitarbeiter kommen damit klar, die Kunden beschweren sich, ja, das ist nicht gerade das Neueste vom Neuesten, aber da muss ich nicht irgendwie jede Menge Ausbildung, Fortbildung, Umschulung oder so investieren. Also es gibt ja manchmal auch so scheinbar plausible Erklärungen.
Okay. Oh. Danke.
Ja, okay. Nachfragen.
Ja, in der Richtung.
Langsam. Warte mal. Jetzt.
In die Richtung geht es weiter. Gibt's denn, mein Eindruck ist, dass agile Prozesse, die unten an der Basis eingeführt wurden, die Erfolge hatten, wenn sie größer werden, an eine Decke stoßen, mhm. wo das Management nicht ist. Hat sich das in den letzten Jahren verändert?
Nö.
Das,
nö.
Ist der Eindruck?
Nö. Dinge stoßen an unsichtbare Decken, weil entweder sichtbare oder unsichtbare, vielleicht auch kulturelle Fragen berührt sind, die man ungern verändert, oder weil es um Machtinteressen geht. Ja, es gibt einen ziemlich bekannten deutschen großen Konzern, den wir alle mehr oder weniger gerne ab und zu benutzen, wo man aus organisationstheoretischer Sicht den Eindruck haben kann, dass da ein höheres Management von vielleicht 200-300 Personen den gesamten Laden für sich okkupiert hat, alle anderen schlecht behandelt, egal ob Mitarbeiter oder Kunden und Eigentümer sowieso, und damit seit 30 Jahren durchkommt. So, da, in so einem Konzern kannst du machen, was du willst, solange du nicht an die Interessen dieser 200 Leute stößt. Und der Grund, warum Sachen manchmal nicht weitergehen, ist häufig genau das. Und das ist manchmal ein lösbares Problem und manchmal auch nicht. Also es gibt durchaus auch Gründe zu sagen, wenn ich das nicht ertragen kann, wenn es nicht irgendwelche anderen Benefits gibt oder wenn ich mir beim besten Willen diesen Konzern nicht mehr schönreden kann, ich nenne es das Axel Springer Problem, dann, lach nicht, also man kann ja aufgekauft werden. Neulich kam jemand, der produzierte Podcasts, mache ich ja auch gelegentlich, und seine Firma wurde halt von so einem Medienkonzern aufgekauft, und das ist ja dann auch die Frage, wann gehe ich weg. Na, also du musst dich fragen, wenn die Analyse tatsächlich ist, dass solche Dinge irgendwann an Grenzen stoßen, das kann ein konservativer Betriebsrat sein oder vielleicht auch Interessen von Leuten, die dafür die beherrschende Gewerkschaft sind, das muss nicht immer die offizielle Konzernleitung sein, oder ein informelles Buddy-Netzwerk oder so. Man muss sich auch entscheiden, lohnt es sich da jetzt, das irgendwie aufzudecken, brauche ich dafür Hilfe, oder ist es vielleicht einfacher, ich mache was anderes. Also viel ist auch die Frage, ob man die Wahl hat, ne? Aber im Zweifel ist es besser, zunächst mal mit anderen, die auch dieses Empfinden zu haben scheinen, darüber zu reden, ob der eigene Eindruck stimmt. Ja, gerade wenn man noch nicht so lange in dem Unternehmen ist, ist manchmal für die Kollegen irgendwas offensichtlich, was man selber nicht sieht, weil man halt erst 2 Jahre da ist oder so. Ja. Es ist oft wesentlich einfacher, als man so denkt. Ja, also im Zweifel, wer mit wem zur Schule gegangen ist oder in welchem Sportverein ist oder was auch immer, es menschelt halt. Na, und Betriebswirtschaft und Kostenrechnung und auch die Frage, welche Lizenz und welche Software nehme ich, es gibt manchmal sehr einfache Erklärungen, warum das so ist. Ja.
Eine Frage, die ich habe, ist, wie geht man damit um, dass wenn irgendwas Kleines oder Großes falsch läuft, jetzt in meiner Erfahrung, ich glaube, das ist eher was Kleines, aber man selber davon profitiert. Also die Situation, die ich hatte in meinem ersten Werkstudentenjob an einem Institut, Vertrag, weniger als 10 Stunden wollen wir eigentlich nicht machen, aber dann mein Vorgesetzter hatte halt nie die 10 Stunden pro Woche Arbeit für mich. Mhm. Das heißt, eigentlich ganz angenehm, wirst bezahlt dafür, dass du nichts tust. Mhm. Aber dann muss halt, weil das die Policy des Instituts ist, muss halt am Ende in SAP die richtige Stundenzahl drinstehen und das auch unterschrieben werden. Mhm. Und dann habe ich halt so nach 9 Monaten immer kreativ ausgefüllte Stundenbogen unterschrieben, dann einfach mal nicht mehr verlängert. Mhm. Wie geht man damit richtig um? Sagt man da einfach, strebe mich ja nicht mehr an, fickt mich doch. Wenn sich irgendjemand beschwert, dann beschwert sich jemand halt und vielleicht muss ich dann gehen oder auch nicht.
Ja. Oder? Naja. Muss, also zunächst mal, nach deutschem Arbeitsrecht als Arbeitnehmer unter der Ebene ist man relativ safe. Schwierig wird es dann so, wenn du feststellst, dass da ein Produktionsprozess nicht so ganz regelgerecht abläuft und da entstehen jede Menge übelst umweltschädlicher Abfälle oder sowas und ich weiß davon und ich soll immer unterschreiben, dass alles okay ist oder so, dann wird es schwieriger. Also du merkst schon, von Missständen zu profitieren, kann Zufall sein, kann auch System haben. Vielleicht, es gibt ja auch Firmen wie auch andere Organisationen, wo man dann nicht mehr so richtig austreten kann. Da muss man erstmal Partner in Crime sein, ne, damit man mitmachen kann. Also häufig, wenn Korruption in großen Betrieben aufgedeckt wird, dann stellt man fest, die läuft seit Jahrzehnten. Und warum läuft die? Weil jeder, der da irgendwie mitgemacht hat, mal irgendwie selber Dreck am Stecken haben musste, bevor er richtig profitieren durfte. Ne? So, also Bei dem Ausmaß würde ich mir erstmal noch keine Sorgen machen, aber es könnte aber später im Leben mal so kommen, dass du tatsächlich, und du sagst, was dir wichtig ist, Zettel unterschreiben. Das ist ja typisch für sowas, ne? Ach, das hat der Lehrling gemacht, das war jetzt nicht mein Fehler oder so. Auf der Ebene kommt man noch einigermaßen damit durch, aber in der Tat überlegt euch, was ihr unterschreibt. Und im Zweifel wäre eine Möglichkeit zu sagen, ja, schön kreativ, ich habe dir mal aufgeschrieben, wie es gehen könnte, aber pass auf, unterschreiben tust du das. Ja? Und mal gucken, was dann passiert. Und dann wirst du ja sehen, wenn dann sagt, entweder du unterschreibst oder du fliegst raus, dann weißt du, woran du bist. Na, meistens trauen sich das Leute aber nicht. Also es lohnt sich durchaus mal zu sagen, okay, hier, mach mal. Also vor allem, wenn es sich beim besten Willen einfach nicht lohnt, das kann man ja auch einfach sagen, pass mal auf, ich Werkstudent, denkst du denn? Ja, so. Noch schwieriger moralisch wird es dann, wenn der betreffende Submanager dann zu einem anderen Mitarbeiter geht, der vielleicht ein bisschen weniger Lampen anhat und von dem er weiß, der unterschreibt sowieso alles. Ja, komm, ihr kennt doch auch solche Chefs, wo man hingeht, damit die einem irgendwelche neue Hardware genehmigen, weil sowieso. Ja. Naja, also, ne? Also ich wollte sagen, das menschelt halt irgendwie. Die Frage ist halt, wie schlimm wird das? Bis zum gewissen Grade gibt es das überall. Du möchtest auch nicht in einer Firma arbeiten, wo jedes Ding bis auf Komma von Anfang an richtig gemacht wird. Völlig gruselig. Eine Firma, wo es nicht erlaubt ist, irgendwas falsch zu machen. Da werden alle krank bei. Ohne Ausnahme. Ja. Also, wie gesagt, in dem Fall, erstens, macht ihr zunächst mal keine Sorgen. Denkt dran, man hat Probleme, man macht sich Sorgen. Aber sei auch darauf vorbereitet, dass es mal um mehr gehen könnte. Ja. Und sei es nur, dass du der Hauptschuldige bist, weil du hast unterschrieben. Das Mikado-Spiel oder den schwarzen Peter kannst du getrost weiterreichen. Und ja, das ist wichtig, so Fragen zu stellen. Das erzählt einem ja keiner. Wenn ihr im Leben schon ein bisschen weitergekommen seid, dann erzählt auch mal bitte den 25-Jährigen, die nach dem Bachelor bei euch anfangen, worauf sie so achten sollten. Vor allem, wenn ihr sowas seht, ja, dass da einer missbraucht wird oder ein Nee. Hm? Noch mehr Themen, da ist was. Ja.
Ja, direkt dazu noch. Also an einer Uni ist das komplett vergebene Liebesmüh, insbesondere auch mit den Stundenzetteln, weil, ne, wie er schon gesagt hat, da bist du relativ fein raus. Diese Zettel, diese Stundenzettel sind eigentlich in erster Linie dafür da, dass halt dein Arbeitgeber nachweisen kann, dass er dich nicht ausgelastet hat, dass er dich nicht ausgebeutet hat. Wenn er dich nicht ausgelastet hat, dann... Ja. Also ich zum Beispiel schulde irgendwie meinem alten Lehrstuhl noch irgendwie, ich glaube, 2 Jahre an Stundenzetteln, die halt nie jemand von mir verlangt hat. Das ist halt so, Alter, komm, nicht mein Problem. Ja. Realistisch war meine Arbeitszeit irgendwie eher so die Hälfte von dem, was auf dem Vertrag stand. Aber ja. Das ist halt bei Unis ein relativ großes Problem, weil da hast du halt Leute, die relativ unfreiwillig und ungeeignet Chef geworden sind, nämlich Professoren. Mhm. Also
ja.
Ja, sorry, das ist halt kein Witz. Wer von euch nicht weiß, wie man Prof wird, das wird dann irgendwo ausgeschrieben, also wenn es ausgeschrieben wird, und dann bewirbt man sich darauf, dann gibt es eine Berufungskommission, da sitzen dann halt, wenn es nicht gerade Bayern ist, Studis und Profen und wissenschaftliche Angestellte drin und begutachten dann die Kandidaten und erstellen dann eine Liste am Ende. Und naja, an den meisten Unis wird da halt im Wesentlichen auf Forschung geguckt. Wenn die auch noch gute Lehre machen können, ist das ganz nett. Und ja, wenn sie dann noch irgendwie die Kompetenz haben, hier irgendwie ihre, was weiß ich, wie viele Doktoranden zu betreuen, das also ja, das ja quasi ein netter nice Bonus. To have.
Ja. Ey, das ist also, der Stream ist ja aus. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal als Berater gearbeitet für eine Reederei. So große Schiffe fahren über Weltmeere und so. Und da herrscht ja nun finsteres Mittelalter, weil außerhalb der Drei-Meilen-Zone ist der Kapitän Gott und alles erlaubt, ne? So. Und du arbeitest ja auch auf einem Schiff. Du heuerst auf einem Schiff an, nicht bei einer Reederei. Der einzige auf dem ganzen Schiff, der einen Arbeitsvertrag mit der Reederei hat, ist der Kapitän. Alle anderen ist wie bei Captain Ahab selig, so. So. Und niemand jemals bringt so einem nautischen Offizier bei, wie man denn irgendwie Menschen führt oder so. Wenn du Glück hast, war der mal bei irgendeiner Marine, also beim Militär. Da hat man ihm das beigebracht. Wenn nicht, nicht. Ja, so, und dann ist halt Zufall, ob der Menschen führen kann oder nicht, ob der Feedback geben kann, ob der Ziele setzen kann, ob der gucken kann, wem gut oder schlecht geht, ob die Leute gemeinsam, wirksam, sinnvolle Dinge tun oder jedenfalls das Gefühl haben, hat dem alles keiner beigebracht. Und gilt für den Matrosen genauso, der hat einen Heuerschein, da steht drauf, was er kann. Zettel, das reicht und danach wird er eingestellt. So. Und der Rest, die Realität dahinter, die ergibt sich oder auch nicht. Das ist wie mit irgendwelchen Zertifikaten über irgendwelche Software, die du beherrschst. Ne? Naja, aber warum gibt es die denn? Weil dieses Problem viel häufiger ist. Also das ist ein wichtiger Punkt. Haltet es doch einfach mal für möglich, dass euer Chef niemals Chef werden wollte, dass ihm niemand beigebracht hat, wie das geht und vor allem, dass er sich vielleicht unwohl fühlt in seiner Chefrolle. Also die tragischen Figuren sind relativ hohe Manager, die immer nur Fachmann sein wollten und Chef werden mussten. Fragen. Können wir noch mal, haben wir noch ein bisschen Zeit eigentlich?
Nein.
Mist, wir haben keine Zeit mehr.
Wir haben jetzt schon 5 Minuten überzogen.
Ja, und wenn wir noch 5 Minuten überziehen, passiert was?
Dann um 15:15 fangen die Lightning Talks an. Und ich täte dem Raum ein bisschen Frischluft gerne gönnen.
Ja.
Vorschlag. Mhm. Wen es interessiert, zieht sich noch draußen auf die Wiese zurück. Wie schaut's damit aus?
Ja, absolut. Also ich bin ja auch noch ein paar, ich bin auch noch bis morgen da. Und ein paar von meinen Mitstreitern auch. Und es wird auch weitere dieser Dinge geben. Das ist so ein bisschen Premiere. Wir haben uns gerade erst so zusammengefunden. Vielen Dank. Applaus